Backspin. Moin, liebe Welt, mein Name ist Nico Backspin und ich freue mich hier zu sein, denn es ist wieder soweit. Love and Hate steht auf der Liste, auf dem Plan und das ist das, was wir heute machen. Bei mir sind der oft kopierte, selten erreichte und extrem gut aussehende 12 Finger Dan.
Oh yeah, und Boogie Down.
Peace. Ach, den wollte ich ankündigen.
Sag doch nochmal, fang doch nochmal an.
Und der wahrscheinlich bestvorbereitetste Redakteur in ganz Deutschland. Und jetzt musst du sagen... Boogie Down Bass.
Boogie Down Bass.
Danke, danke. Danke, hier ist er.
Jetzt ist noch Applaus so.
Was, wo ist der Applaus da? Und wo ist deine
so,
Box?
So.
Yeah.
Das ist ganz lustig. Diese Box gibt es ja schon seit gefühlten, also ein paar Jahren sind die schon sehr aktiv, aber es hört nicht auf, lustig zu werden. Und ich weiß, dass es da draußen so viele Leute gibt, bei denen es nicht aufhört zu nerven, dass man sie benutzt. aber
das ist gleich dieser Hate-Seitenhieb für die Leute. So.
Das ist Love and Hate in einem, genau wie dieses Format. Denn hier geht es darum, dass Dan und Bass Nachrichten aus der Welt mitbringen, aus der Hip-Hop-Welt, die ihrer Meinung nach zu kurz kommen, über die man reden muss, wo man sich austauschen muss und die viel Liebe und Hass für Hip-Hop in sich tragen. Und damit geht's los. Was hast du? Du hast sehr viel Liebe mitgebracht, glaube ich, ne?
Ich glaube, wir haben dieses Mal, ja, auf jeden Fall, Hass kann sich da, glaube ich, bei dem ersten Thema gar nicht entwickeln. Ich habe einen Artikel über einen Dude, über einen Homeboy aus Hannover mitgebracht, Mehmet Asschi. Und zwar ist er Hannovers Hip-Hop-Helfer, so wie der Artikel auch im Internet heißt. Und zwar arbeitet er in einem Jugendhaus in Hannover und kümmert sich da mit Hip-Hop, mit der Hip-Hop Kultur sich um die Jugendlichen, was ja nicht selten ist, aber ich finde, so eine Leute, die da dieses Bindeglied schaffen und da so ein Auffangbecken sind für Leute, die nicht wissen, wohin, und gerade in Jugendzentren, das Thema Jugendzentren, was Hip-Hop angeht, war früher extrem großes Thema und das gibt es ja immer noch, aber es verschwindet natürlich auch nach und nach so ein bisschen aus den Köpfen der Leute, wie wichtig das eigentlich ist.
Was ich halt mega interessant finde und mega cool ist, dass die Stadt Hannover diese Stelle extra für ihn auch geschaffen hat. Also da wurde wirklich auch Geld investiert, damit diese Stelle dann auch weiterhin existieren kann.
Ist auch cool so vom Werdegang her von Mehmet. Er ist ja ein B-Boy, hat eine eigene B-Boy, eine Breakdance-Crew schon seit Ewigkeiten. Ich kenne den Kerl schon das erste Mal kennengelernt vor über 30 Jahren. Also ist nicht irgendwie ein junger Dude, sondern auch einer, der sich so die Hip-Hop-Kultur auf die Fahne in sein Leben geschrieben hat, ja. Und sagt so, was will ich machen, wo will ich hin? Hat alles Mögliche ausprobiert, von Elektriker und irgendwelche Jobs gemacht, Ausbildung gemacht und immer aber gemerkt so, das kann es nicht sein oder das ist noch nicht genau das, was ich machen will, und dann irgendwie ins Jugendzentrum quasi gestolpert und da eine Ausbildung gemacht und wie Dan schon sagt, dann auch die Leute cool von den Hannoveraner und von den Behörden in Hannover einfach zu sagen, so, dass da kann was funktionieren und ist der richtige Typ und da schaffen sie eine Stelle für ihn oder so, wie gesagt, so als Bindeglied zu wirken, um Leute mit Hip-Hop so neue Möglichkeiten aufzuzeigen.
Als ich mir den Beitrag durchgelesen hatte, da fiel mir natürlich auch sofort auf, dass da sehr viele Parallelen auch zu der History von Bass und von mir so irgendwie existieren, weil wir ja auch ganz viele Jahre in Häusern der Jugend aktiv waren, auch Workshops gegeben haben, jetzt nicht im Bereich B-Boying, aber DJ-Workshops, Aufnahme-Workshops, Rap-Workshops, und so ein bisschen dieser Werdegang von Mehmet ist auch so ein bisschen so ein ähnlicher wie bei
mir. Ja, auf
mir.
Jeden Fall.
Ich wollte das ja auch so ein bisschen probieren, auch in diese Jugend Schiene zu gehen.
Es ist auch dieses Coaching, es ist das klassische, in der Hip-Hop sagt ja auch immer, es ist each one, teach one, nur so kann die Kultur in seiner Urform auch so überleben, und es ist auch cool, wenn diese alte Indianergeschichte, so, ne, die Alten geben das an die Jungen weiter, das finde ich auch selber persönlich cool, wie du sagst, wir haben das ja über Jahre selber gemacht und man immer gemerkt, wie die Leute ihren eigenen Weg dann gehen und ihren eigenen Stil entwickeln, aber auch, man merkt trotzdem, gerade in diesen Jugendhaus-Sessions, mit denen man da abhängt, mit den Leuten und denen was beibringt, man merkt schon, das ist wie bei anderen Sport, mit Jugendsport oder so, auch als Trainer oder als Lehrer, sagst du, was die aufnehmen und was sie mitnehmen, und dass die, man merkt richtig, wie die da was mitnehmen halt.
Ich habe noch eine Situation im Kopf vor vielen, vielen Jahren, jetzt bestimmt über 20 Jahre her, da meinte mal irgendein Jugendlicher nach den Sommerferien, als das Haus der Jugend wieder offen hatte, indem ich da diesen Workshop gegeben hatte, meinte er, ey Dan, die Sommerferien, hatte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ich habe immer nur die ganze Zeit gewartet, dass das Haus der Jugend wieder aufmacht und ich endlich wieder hier sein kann. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, krass, der Junge hat keinen Bock auf seine Sommerferien, sondern zählt die Tage, bis das Haus der Jugend wieder offen hat und er dann wieder am Workshop
teilnehmen kann. Aber das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, auch in dem Artikel geht es so ein bisschen darum, dass das Mehmet auch mit den Eltern oder so auch mal ein ernstes Wörtchen reden muss, wenn das irgendwie in der Familie nicht so richtig rund läuft. Und da ja auch ein Jugendzentrum und auch die soziale Ebene da auch ein wichtiges Wort mitzureden hat. Und das finde ich eben auch cool. Und das ist fast schon eher negativ, wenn du sagst, ja, die Kids freuen sich, dass endlich das Jugendhaus wieder aufmacht, weil dann haben sie vielleicht, läuft es irgendwas nicht rund in der Familie oder oder bei den Eltern oder Geschwistern oder so, und dann sagt er, wie so ein Flucht. Ist auch cool zu sagen, also was heißt cool, ist aber ist auch eine Variante zu sagen, das Jugendzentrum oder Hip-Hop dann in diesen Kurs reinzukommen oder zu den Leuten hinzukommen und was zu lernen, ist auch eine Flucht für viele, für mich irgendwie eine Art Flucht in eine gewisse Welt hinein, weil mich so die klassische Gesellschaft da irgendwie nicht auffangen kann, so wie ich ticke oder so. Auch cool. Aber eben nice zu sehen, dass das Ganze, das Hip-Hop halt immer noch ein gutes Mittel ist.
Nico, was ist denn so deine Haus der Jugendvergangenheit? Hängst du da früher ab?
wisst ihr, ich sitze hier neben euch und habt ihr es gar nicht mitgekriegt, mir rollt so leicht eine kleine Träne über die Wange, die hier runter, weil ich halt quasi nur die Anmoderation gemacht habe. Und ihr, wie Flügge,
ich wusste, dass du es noch kommentierst.
Komplett alleine durchzieht und ich überhaupt nichts mehr dazu sagen muss und nicht überleiten, gar nichts muss. Aber, und das ist das Entscheidende, weil ich merke, dass ihr, lasst die Töne aus, weil ich merke, dass wie wichtig euch das Thema ist.
Auf jeden Fall. Ja.
Und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil, und das ist mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, das Thema, das ist ein Dude aus Hannover, den die meisten heute, von denen heute wird ihn niemand kennen. Aber er ist für mich repräsentativ für wahrscheinlich in jeder anderen Stadt den anderen Dude, der da steht, in der Großstadt, in der Kleinstadt. Er hat es geschafft, dass Hannover ihn dafür bezahlt und verstanden hat, wie wichtig das ist, dass es diese Dudes gibt, um den Jugendlichen einen Anlaufpunkt, eine Anlaufstelle, eine Person zu geben, die nicht in einem Verwaltungsbüro sitzt, sondern der mit auf der Straße ist und der einfach auch ihre Sprache mitspricht.
Es geht ja eben auch darum, so Persönlichkeiten zu schaffen oder die Persönlichkeiten zu fördern, was man so will. Da sind ja, also wir reden jetzt nicht, klar, auch mit Sicherheit 10-Jährige, 8, 9, 10, 11, 12-Jährige, aber auch in Jugendhäusern, wenn Kinder selber sind, 14, 15, 16, wirklich Teenies oder so 17, 18-Jährige, die wirklich hart in dieser Persönlichkeitsfindung Phase stecken, und da ist es auch ganz cool, den Leuten da irgendwie die Chancen zu geben und sagen, ich mache mit dir was, also Aktive zu schaffen, nicht nur Fanboys und Fangirls zu schaffen und Konsumenten im Hip-Hop zu schaffen, sondern wirklich aktiv Leuten so Möglichkeiten aufzuzeigen, das könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt auf Hip-Hop, dann geht es nicht nur um Konsumieren, sondern da wirklich aktiv Sachen zu machen.
Ja, die Arbeit als Streetworker, das gibt es ja schon sehr, sehr viele Jahre, ich glaube auch schon bis in die End-70er, 80er oder so, da ging es ja schon los, dass sie gemerkt haben, wenn wir wirklich am Ort des Geschehens quasi sind mit den Jugendlichen und denen einfach zeigen, was man so machen kann, das ist natürlich das Effektivste. Ne, also das effektivste Modell an, sag ich mal, erzieherischen Maßnahmen.
Es geht ja ganz, ganz früh. Also hier Boogie Down Production in der Bronx. Scott La Rock war Streetworker und er hat ja quasi dann Chaos One kennengelernt als Jugendlicher in solchen Einrichtungen oder auf der Straße. Ja. Und da haben sie sich gefunden. So war ein Altersunterschied klar da, aber genau da ging es ja früher schon los. So, ne?
Ja, klar. Und wenn du genau da was so initiierst, dann hast du einfach den größtmöglichen Effekt dabei, finde ich. So, und ich habe das ja auch selber, ich bin auch selber gelernter Erzieher, das ist ja auch selber irgendwie gemerkt, dass wenn du wirklich da am Puls, sag ich mal, von den Jugendlichen bist und da direkt eingreifen kannst, das ist natürlich das Beste, was du irgendwie machen kannst.
Ist auch
kannst.
Cool zu spüren oder zu merken, was hängen bleibt dann bei den Kids. So, ne, die werden sie natürlich dann auch irgendwie flügge oder entwickeln sich und nehmen irgendwie den Zeitgeist mit. Ist aber auch cool, aber man hat ihnen irgendwas mitgegeben, man hat ihnen so Optionen auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben, und das ist einfach ganz nice. In Hamburg gibt es ja auch, ne, es ist ja nicht nur Hannover, es ist in jeder Stadt, wenn ich jetzt in unserer Heimatstadt gucke, irgendwie Rap for Refugees machen ähnliche Sachen. Ja. Irgendwie Deluxe Kids, irgendwie Nico hat ja auch sich das schon mal ein bisschen mit angeguckt, beleuchtet das Thema, was da abgeht.
Hip-Hop Academy.
Genau, und am Ende wahrscheinlich aber auch in jedem zweiten Stadtteil irgendwo und auch in anderen Städten. In Berlin gibt es viele solche Leute, und das darf man immer nicht vergessen. Bei all dem Hate über vielleicht, dass Hip-Hop sich auseinandergelebt hat, dass Rap Pop wird, dass es alles zu kommerziell wird und alles zu groß und schlecht und sich manchmal vielleicht von den Werten entfernt und man ihr ja auch immer einen Kampf damit habt, dass da Künstler nichts mehr mit denen zu tun haben, wie ihr es seht. Es ist gut zu wissen, dass überall in den Städten es diese Leute gibt, die sich darum kümmern, auch dass auch die nächste Generation diese Sachen noch irgendwie mitkriegt. Was die daraus machen, ist dann wieder deren Sache. Aber zumindest zeigt es, dass Hip-Hop-Kultur und diese ganz dann doch wieder die einfachen Elemente da drin Halt geben können. Irgendeinem Jungen, der 12 Jahre alt ist, in irgendeinem Viertel lebt, wo er vielleicht seine Eltern nicht da sind und er nicht genau weiß, was er machen soll. Und dann gibt's Halt dadurch, dass so ein Typ da ist, wie dieser Mehmet, der ihm zeigt, hier, mach mal was.
Aber eben auch die Behörden. Ne? Also in den Behörden auch immer wieder Leute sitzen, nicht nur die Streetworker, die da arbeiten, und wirklich andere Leute, die wichtige Entscheidungen treffen, erkennen, wie wichtig das HDJ immer noch ist. Also wenn man heute so populär wie Hip-Hop und Rap und so geworden ist, da denkt man erstmal gar nicht, oder das wird erstmal das links liegen gelassen, das HDJ. Da denkt man gleich in großen Hallen und großen Konzerten und großen Clubs und wenn man jetzt an die großen berühmten Rapper denkt, da denkt man nicht an die alten HDJ-Jams.
Aber das waren die besten. Das waren die besten
Jams. Die alten HDJ-Jams, die haben sozusagen den Weg geebnet für vieles, was heute immer noch stattfindet.
Bei einer HDJ-Jam von Dan in Eidelstedt war ich auch mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Legendär,
genau. Aber, und das ist der Aufruf an euch da draußen, jetzt haben wir mit Mehmet hier ein Beispiel in Hannover. Wenn euch aus eurer Gegend irgendwie Leute einfallen, die auch mal genannt werden müssen, weil sie geile Sachen machen, weil sie dafür sorgen, dass Kultur am Leben bleibt, dann schickt uns die Infos. Schickt es an base@backspin.de. Der Kollege freut sich, wenn ihr ihm noch ein paar andere Dudes in ganz Deutschland schickt, die genau das Gleiche machen. Und dann gibt es jetzt einen Song, den wir dazu haben.
Auf jeden Fall. Gibt es einen coolen Song von Ill Will hier aus Hamburg. Save the Children featuring Square One.
Rest in peace, Razul.
Sehr gut, bis gleich. Gleich geht's weiter bei Love and Hate. Backspin. Herzlich willkommen bei Love and Hate, der Sendung über Liebe und Hass im Hip-Hop. Und mein Name ist Nico Backspin. Ich bin Redaktions- und Moderationstrainer. Bei mir heute mein bester Schüler, Boogie Down Bass. Und er macht jetzt die Überleitung.
Die Überleitung? Ich habe sie dir eigentlich geklaut, eigentlich sozusagen.
Mach, nicht anmoderieren, mach. Mach.
Ja, es geht genauso, das nächste Thema geht genauso viel um Liebe für die Sache, um Engagement, um sich reinsteigern in Informationen, Dingen und Leute zu teachen sozusagen, mit Informationen füttern und ohne groß da einen monetären Hintergrund hinterzusehen.
Yeah. Der ist für die Moderation, würde ich sagen, oder? Also was sagst du?
Dazu sage ich auf jeden Fall...
Oh, ich habe mich verdrückt, aber egal.
Egal.
Okay, wir sind ja noch am Lernen, wir sind noch am Üben und es war mit Sicherheit nicht die letzte Anmoderation und Übung.
Aber ich freue mich.
Und Sendung. Und es geht wieder mal, gerade eben ging es in Hannover sehr viel um Breakdance, weil Mehmet ist ein B-Boy und da geht es in seinen Workshops viel um Breakdance. Und diesmal geht es um Graffiti. Und zwar um ein Graffiti-Buch, und zwar um die Hamburg Graffiti History von den Jahren 1980 bis 1999. Für die jungen Dudes da draußen, das ist schon echt lange her. Da haben sich vier Leute zusammengetan in Hamburg, die möchten die Graffiti-History nicht, dass sie in Vergessenheit gerät, und haben sich vor 3 Jahren zusammengetan und haben die Köpfe zusammengetan und gebrainstormt, was man machen kann, hatten Bock auf ein Buch und sind jetzt so in dieser Endphase des Buches. Das geht so langsam in die Produktion des Buches. Fast 400 Seiten wird das haben. Nur mal vorweg, das sind vier alte Hip-Hop-Graffiti-Dudes aus Hamburg. Dime ist mit Sicherheit ein Begriff. Cario ist ein Begriff. Frank, der damals die Backspin auch gegründet hat und sehr viel Fachwissen mitbringt. Ja. Und Davis One, auch ein Dude, der bis heute sehr viel im Graffiti zu tun hat und alles mögliche Graffiti gemacht. Und
der hat auch jahrelang die Graffiti-Seiten der Backspin kuratiert. Er war auch da Redakteur.
Und die haben sich mal zusammengesetzt und haben angefangen, so Ideen zusammenzusammeln. Und mit Leuten zu sprechen und Informationen reinzuholen, gerade Anfang der 80er, ne, selbst wir, ich bin ja auch selbst mit in dem Buch vertreten und bin schon lange dabei und habe da Bilder gesehen und Informationen bekommen schon im Vorweg, so was in dem Buch so stattfindet. Das ist schon krass, das ist schon so harte Recherche, die man betreiben muss, um da so Anfang der 80er an Graffiti-Informationen aus Hamburg ranzukommen.
Ich erinnere mich noch an das Foto, wo du so S-Bahn-Surfer-mäßig da dich rausgehst.
Das ist ja ein recht altes Foto, das ist noch von 1989, aber so eine Bilder kriegt man eben auch nicht oft zu sehen.
Ne? Ich erinnere mich noch an das Bild, als du mir das Haus der Jungen Stelling mal gezeigt hattest, als wir da so auch bei diesen Workshops irgendwie am Start waren, dachte ich so, Alter, krass, so S-Bahn-Surfen gibt es das immer noch so? Und dann habe ich natürlich gecheckt, dass das ein älteres Foto ist.
Auf jeden Fall, warum das Thema oder das Buch, was jetzt in der Schaffensphase ist und was im Frühjahr 2020 auf den Markt kommt, beziehungsweise nicht auf den Markt, das läuft über so ein Crowdfunding, was ganz cool ist. Und da waren auch so Befürchtungen, so kriegt man das Geld überhaupt zusammen? Man hat so 18.000 bis 25.000 Euro, wenn man jetzt die größere, dickere Auflage machen will.
Ja, ich habe hier gerade mal geguckt.
Da war schon
45.561 Euro.
Genau, aktuell. Und ich habe ja mit den Jungs auch ständig Kontakt und sagt so, oh, mal gucken, ob das Geld überhaupt reinkommt und wir wissen gar nicht, ob wäre schade, wenn das Buch nicht gemacht werden könnte. Da steckt so viel Liebe drin, so wie im ersten Thema auch, ne? Also so ein Buch voller Liebe, das kann man gar nicht, das ist gar nicht bezahlbar, also was da an Arbeit drin steckt, da wurden über 30.000 Fotos eingescannt, da wurden Texte verfasst und wenn Texte überarbeitet, Informationen einfach reingeholt, da wurde extrem viel Zeit für die Hamburger Graffiti und natürlich, weil es hart miteinander verknüpft ist, auch gerade in Hamburg, die Hip-Hop-Szene an sich, wurde mit Leuten gesprochen. Wäre echt schade, wenn dieses Stück Geschichte nicht zur Verfügung steht irgendwann.
Die Jungs haben ja wirklich am Anfang Angst gehabt und jetzt ist das Ding ausverkauft, bevor sie überhaupt richtig damit angefangen haben. Also das ist schon auch ein Indiz dafür, dass da draußen genug Menschen sind, die genug Liebe dafür haben. Ich selber habe auch mir gleich zwei Exemplare gesichert, auch gleich die ganz große, die Premium-Edition da, weil ich auch jetzt schon safe weiß, das Ding ist wirklich der absolute Wahnsinn und das wird ein Unikat, das wird Zeitgeschichte, was die da bauen.
Auf jeden Fall.
Denn mal mit der ganzen Hip-Hop-Legacy, die da schon damit rumspielt und dann die Graffiti-Erfahrung, wenn man Dime kennt, dann weiß man, wenn Dime Dinge macht, dann macht er die richtig. Und dann allein die Archivierung, die Katalogisierung, die Jungs Qualität gemeinsam gemacht haben. Ja, genau. Das ist so ein Wahnsinnsfundstück. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube,
ist das auch ein Buch? Also jetzt, man muss jetzt nicht so extrem Graffiti oder Hip-Hop-affin sein, um dieses Buch und allgemein die Information, die man in Hamburg oder über dieses Buch bekommt, was in Hamburg so abgeht, hat ja auch diesen sehr großen künstlerischen Aspekt, um dieses Buch lieb zu gewinnen. Ne? Und kleiner Fact noch am Rande, es wird ja, also die Bücher waren ja recht schnell ausverkauft und es wird ja trotzdem noch eine Variante geben, in einem Softcover, wenn ich das so sagen darf oder so, aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass im Nachhinein Leute sehr spät auch drüber stolpern über dieses Buch und wirklich da enttäuscht waren zu sagen, scheiße, das hätte ich gerne. So, ne? Und dann, aber so eine Leute möchte man natürlich auch bedienen. So, ne? Und dann die klassische Ausgabe oder diese Limited Edition und so waren ja auch recht schnell weg. Und dann wird man wahrscheinlich noch eine Softcover-Variante machen für die Spätzünder da draußen.
Ja, mal gucken. Ne? Am Ende muss es auch sein. Ich weiß nicht, ob man, das muss ich mal gucken, es gibt ja diese geile Graffiti-Tour, die du da auch buchen kannst. Die kostet, glaube ich, sogar 300 Euro. Aber wenn man das Buch nicht kriegt, dann sollte man auf jeden Fall das machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch ein Highlight wäre.
Kann auch sehr spannend sein natürlich, auch wenn man vielleicht so wie bei unseren Hip-Hop-Touren in Harlem und so, die wir hatten, vielleicht gar nicht so viel dann direkt mitkriegt, aber so ein gewisser Funk und so ein Vibe kann das schon überspringen, denke ich mal, und dass man sich dann, aber anhand, wenn man das Buch hat und so ein paar Bilder sieht, wo was stattgefunden hat, finde ich es aber auch recht spannend, so eine Tour zu machen oder vielleicht im Nachhinein die Jahre, dass man, mit Dan hatten wir ja auch letztens, oder hatte ich mit ihm auch so, oder so, warum gibt es so eine Hip-Hop-Touren nicht in Hamburg oder macht man das nicht so oder allgemein vielleicht in Deutschland, wenn man anhand von so einem Buch mitkriegt, an welchen Locations bestimmte Sachen stattgefunden haben, so eine Bilder von damals im Kopf hat und dann dann halt diese Locations besucht, finde ich, das ist so eine coole Kombination, dass da so dieses Gänsehaut-Feeling irgendwie passieren kann.
Welchen Song habt ihr euch dazu ausgewählt?
Elliot Quent, auch aus Hamburg City, mit Farben sehen.
Schöner Song, schönes Thema und ihr da draußen, die jetzt kein Buch gehabt habt, nächstes Mal schneller sein, würde ich sagen.
Genau. Oder kauft das von Nico ab.
Supportet bitte dieses Thema. Wir werden bestimmt auch noch redaktionell noch einiges dazu machen.
Nico aber nicht Reseller-mäßig verkaufen dafür 500 Euro.
Auf so einen Scheiß reagiere ich gar nicht. Und ach egal, komm, mach den Song, los geht's.
Komm, ich spiele den Song einfach, was soll's.
Backspin. Love and Hate. Nico, Dan und Bass.
Genau.
Und mein zweiter Schüler, Dan, macht jetzt die nächste Überleitung.
Yes, Sir. Schönes Thema. Wir sind sehr so ein bisschen so im Family-Modus, irgendwie, habe ich das Gefühl.
Müssen uns mal wieder die Köpfe. Früher haben wir uns viel mehr die Köpfe eingeschlagen.
Aber ich habe jetzt in Anführungsstrichen leider noch ein sehr herzliches Thema mitgebracht. Und zwar im September habe ich einen schönen neuen Track entdeckt von dem Sohn von Grand Puba. Der heißt nämlich Sonny Dixon. Und der hat einen Track mit Static Selector zusammen gemacht, God Body Tendency. Und ich muss sagen, ich fand den ziemlich dope. So, ich dachte mir, ah, okay, Sohn von Grand Puba. Hoffe nicht, dass der so ein bisschen so dem aktuellen Trend folgt, sondern vielleicht auch so ein bisschen die Legacy von seinem Papa so ein bisschen weiter fortführt und dem Sound treu bleibt. Und das macht er auch. Und ich muss sagen, der rappt wirklich dope. Und dann dachte ich mir so, ja, wie ist das wohl so für die Kids, die jetzt ja so groß und größer und noch größer werden. Man sieht es ja auch bei den Kids von Old Dirty Bastard, Young Dirty Bastard oder auch dem Chris Rivers, dem Sohn von Big Pun oder auch dem Sohn von 50 Cent. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie ist das wohl für die so, wenn man so aus dem Schatten von seinen Big Daddies so ein bisschen rausspringen will und selber Fuß fassen will in der Musikindustrie? Wie fühlt man sich dabei so? Ist man da so ein bisschen unter Druck, weil man dann delivern muss, wenn man den Schritt wagt in die Musikindustrie? Oder will man sich dann doch ein bisschen so abkapseln und sein eigenes Ding machen? So, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Also es gibt ja, also im Internet sind so, hab ich dann auch nochmal so ein bisschen recherchiert und da gab es ja noch so ein, zwei, drei andere Artikel, auf die man so dann stößt, weil das natürlich weltweit immer ein großes Thema ist, gerade bei so Superstars wie 50 Cent, wo sein Sohn rappt, oder der Sohn von Will Smith, Jaden Smith, der ja auch nicht nur Schauspieler ist, sondern eben auch in der Booth irgendwie rappt, der aber ja wiederum dann... Klar, die letzten Jahre, wenn Will Smith irgendwie am Mic war, das ist auch immer recht sehr poppig oder sehr mainstreamig teilweise gewesen. Und sein Sohn eben auch recht modern ist, aber die dann auch sagen, oder 50 Cent in dem einen Interview, was ich gelesen habe, 50 Cent, sein Sohn sagt, na klar wird man als allererstes so mit seinem Vater verglichen, oder ja, wenn man sagt so, ja, ich bin der und der, ach, du bist ja nur der Sohn, mhm, oder du bist der Sohn von dem und den. Dann, aber die schlau genug sind teilweise die Jungs auch zu sagen, ey, ich bin aber auch meine eigene Persönlichkeit und ich versuche mich auch aus dem Schatten meines Vaters zu lösen, was auch cool ist. Also in den Interviews und mit den Leuten, Jaden Smith und 50 Cent, sein Sohn, und von T.I., sein Sohn, da gab es auch ein Interview, da ging es überwiegend darum, dass die ihr eigenes Ding durchziehen. Klar, auch das Schätzen und auch Schätzen gelernt zu haben, so was sie so mitbekommen haben von ihren Eltern und von den Leuten, womit sie aufgewachsen sind, mit der Musik sind natürlich, so wenn 50 Cent irgendwie, natürlich wachsen die Kinder mit der Musik der Eltern auf, erstmal die ersten Jahre auf, und kriegen das auch wie die Muttermilch so zu sich.
Da erinnere ich mich noch an so ein lustiges Interview, wo Lionel Richie gefragt wurde, Lionel Richie von den Commodores, meinte er irgendwann mal, ja, ich bin da mittlerweile an so einem Punkt, an dem ich mich als der Vater von meiner Tochter vorstellen muss, weil die Nicole Richie immer mal so einen mega krassen Bekanntheitsgrad erlangt hatte. Und das fand ich dann ziemlich lustig, so, wo er dann meinte, ey, eigentlich bringt es nichts mehr, wenn ich sage, ich bin Lionel Richie, sondern nein, ich bin der Vater von Nicole Richie, dass wirklich auch jeder Bescheid weiß.
Ja, aber das ist auch so, guck mal, in den ganzen Interviews, die man denn so rausgesucht hat und rausgedickt hat, wo es darum geht, da war es aber auch nie so, sonst, das wird vielleicht aber auch nicht auftauchen in den Interviews, das war sehr eine harmonische Beziehung zwischen Vater und Sohn, aber dann ja immer zu sagen so, ja, ich finde das cool und schätze das, was mein Vater macht, ich bin halt aber eine ganz andere Generation und ich möchte auch, T.I. hat das, glaube ich, gesagt, der gesagt hat, ich möchte aber auch Musik machen, die meine Generation anspricht.
Ja,
oder
ja,
meine Sohn, ne? Das, ja, was bringt mir, ich kann unter, oder vielleicht stolpern, wie du das sagst, mit Lionel Richie, vielleicht stolpern dann die Kids, die Musik von den Söhnen hören, stolpern dann über die Musik von den Eltern oder von den Vätern sozusagen. Und sagen dann, ey, dein Vater hat auch coole Musik gemacht, die ziehe ich mir jetzt auch rein.
Ja. So, ne? Also, das ist genau der Punkt, den ich eigentlich richtig geil finde und eigentlich da auch so ein bisschen so einen Vorteil drin sehe, wenn du wirklich Eltern hast, die Musik machen und die ja auch eine bestimmte Art von Musik machen oder die eine bestimmte Generation meinetwegen auch irgendwie geprägt hat, dann hast du wirklich auch, sag ich mal, beide Seiten. Wenn du jetzt aufwächst und deine Eltern haben mit Musik nichts am Hut, dann ist es vielleicht für dich schwerer, auch irgendwie in die Welt von den Älteren so ein bisschen reinzusehen und dann selber für dich zu entscheiden, was finde ich jetzt eigentlich geiler, was will ich eigentlich machen?
Das ist ja mit jedem Handwerk so, ne? Also wenn dein Vater Tischler ist, der nimmt dich ja auch mit in die Werkstatt,
genau,
ne? Und zeigt dir, wie das geht, so mit irgendwie Tische, Stühle, irgendwas reparieren, bauen und so, dann genau, kannst du sehen, so hast du da Bock drauf oder nicht. Ja, also es ist immer so ein 50-50-Deal, ob der Sohn dann irgendwie in die Fußstapfen tritt oder sagt, ich mach was ganz anderes oder sagt, ey, das war cool, dass du mir das gelernt hast mit der Handwerkskunst und ich kreiere und entwickle jetzt so auch mein eigenes Ding oder ich mache da halt den modernen Schritt draus. So, ne?
Und ich frage mich dann, was würde zum Beispiel Graham Puber machen, wenn er sieht, oh, mein Sohn, der macht jetzt so Autotune-Trap oder so. Das wäre wahrscheinlich
Bestrafung.
Aber immer müsste er sagen, okay, ist mein Sohn, ich liebe ihn und natürlich, er soll machen, was er will, aber ich glaube insgeheim schon, dass er sich da schon eher gewünscht hätte, dass er in die Boom-Bap-Schiene geht, aber momentan stehen die Zeichen.
Ja, generell erstmal so, dass man, weißt du, die Kids, so, die haben das so, die Musik mit aufgenommen und machen einfach Musik, finden das cool. Also die machen ja, die Leute machen ja auch Musik, weil sie Musik mögen und nicht, weil sie irgendwie sagen, so, dass da kann man jetzt richtig reich mit werden irgendwie.
Ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn Migos dann irgendwann Kinder kriegen und dann die ihren Kindern das weitergeben.
Das kann ja nur besser werden.
Ja.
Und die Kids dann Boom-Bap machen und Migos dann sagen die drei, scheiße, was haben wir da bloß verbrochen?
Ja.
Mit welcher Frau haben wir geschlafen?
Ist aber schon schön, weil das aus dem Hip-Hop heraus da ja so ein bisschen zumindest gewährleistet, dass doch weitergegeben wird, was Leuten wichtig ist. Vom Mindset, von der Idee. Und wenn es ein gutes Vater-Sohn- oder Mama-Sohn-Verhältnis gibt, dann wird ja immer ein kleines bisschen was mitgegeben. Und dann stirbt es dann nicht an der Stelle, wo es vielleicht verloren gehen könnte.
Genau.
Und das ist so ein super Beispiel dafür. Und es ist so schön, hier neben euch zu sitzen und euch reden zu hören. Und ich brauche gar nicht viel zu machen, außer den nächsten Song anzumoderieren.
So sieht's aus.
Da freust du dich, wa?
Ja.
Du weißt ja nicht mal, welcher das nächste Song ist.
Aber das ist ja nicht mal so. Aber wir haben auch einen schönen Song für dieses Thema ausgewählt. Ist es ein Vater-Sohn-Song?
Ist auf jeden Fall kein moderner Song. Es ist ein klassischer.
Das haben wir auch nicht erwartet.
Ist ein klassischer Boom-Bap-Song.
Ach, wirklich?
Aber ich wollte jetzt eigentlich was von Migos spielen.
Nee, lass mal. Dann sind wir das nächste Mal nur zu zweit. Ich und Nico.
Jackson 5 hören wir jetzt.
Nee, nicht ganz.
ABC.
Dan sagt ihn an.
We Be Foolish mit This Kid.
Backspin. Love and Hate mit Nico Dan und Bass ist immer noch auf Sendung und es geht um sehr viel Liebe heute. Und im nächsten Thema geht es eigentlich auch wieder nur um Liebe. Also es ist eine sehr harmonische Sendung heute. Deswegen darf ich auch so an der Seite sitzen und muss nicht so viel sagen.
Naja, das könnte aber auch schon, es könnte auch so ein bisschen in das mehr, nicht mehr Hate, aber es ist schon so ein Love and Hate Ding.
Bin ich gespannt, warum.
Dan kann dann gleich ein bisschen mehr zu sagen. Es geht um diesen Vergleich, worauf man achtet, wenn man Musik feiert. So, ne? Es ist so eher die Musik, die man braucht als tragendes Element, um zu sagen, ich finde die Musik geil und achte dann auch auf den Text und was da gesagt wird. Oder es geht ja auch anders und sagt, ich finde den Künstler geil, was er sagt, welche Message er hat, egal was da drunter für Musik läuft. So, und da gibt es ja auch 2, 3, 4 geteilte Meinungen.
Ja, der Aufhänger dazu ist ein Tweet von einem, in Anführungsstrichen, von einem Fan von uns, von Soul Brother aus den UK. Und der hat halt ein Bild gepostet mit unserem letzten Album, Moment der Wahrheit, was ja ein Deutschrap-Album ist. Und er hat dann halt so einen interessanten Text dazu geschrieben. Er meinte, mit der Platte so beweist er sich selber, dass er eher so ein Fan von den Beats ist. Also dass quasi ihm die Lyrics nicht so wichtig sind wie der Beat an sich. Und hier schreibt er, someone could rap their shopping list over a dope beat and I'm in there. Also jemand kann seine Einkaufsliste über einen geilen Beat einfach rappen und ich finde den Track trotzdem geil. Und bei mir ist es wirklich auch so. Also ich habe dann irgendwie gesagt, ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Bei mir muss einfach der Beat einfach geil sein und natürlich, wenn die Lyrics auch dope sind, ist der Track natürlich noch umso geiler, aber ich würde mir eher den Song kaufen oder mir eher den Song anhören oder streamen oder whatever, wenn der Beat halt ein Brett ist. Wenn ich merke, nach 0,5 Sekunden, so höre ich meistens neue Songs, wenn ich merke, nach 0,5 Sekunden, irgendwie das Tempo ist zu lahm, die Drums sind kacke, der Sample, wenn überhaupt ein Sample existiert, der gefällt mir nicht, dann skippe ich gleich weg. Also ich muss sofort in den ersten 0,5 Sekunden geflasht sein, bevor ich überhaupt den Track weiterhöre. Und dann höre ich natürlich erst auf die Lyrics, wobei mir das aber, wie gesagt, nicht ganz so wichtig ist.
Läuft man natürlich immer bei wenn es jetzt Deutsch oder unsere Lande- und Muttersprache ist, ist so ein Englisch, ist ja, man, also gerade wenn es Rap ist oder englischsprachige Musik, wenn man sagt, man kann ja sich gut auf Englisch unterhalten, das ist aber auch nicht immer die Gewährleistung, dass man auch englische Texte so den Sinn dahinter so versteht, läuft man auch Gefahr eben, dass man da von den Lyrics her oder von der Message, die da verbreitet wird, auch richtig viel Scheiße hört. Aber bei mir geht es eben auch so, dass ich sage, ich brauche erstmal das Fundament für mich, der Beat, die Musik, die mich catchen muss, Ne, das sage ich ja auch oft, ich könnte gerne, ne, letztes Mal glaube ich schon gesagt, ich könnte gerne dem neuen Dendemann-Album lauschen, wenn es auf A Cappella läuft, weil die Beats gehen mir einfach nicht rein.
Ja.
So ist es cool, aber ich mag dann eben seinen Raps und seinen Rap-Stil und die Message, die er verbreitet. So, beim Deutschrap oder so ist es recht einfach. So, oh, cooler Beat. Ah, schade, er hat ein, oder Scheiß-Beat. Und er hat so, eigentlich finde ich cool, wie er rappt oder seine Message ist geil, lass mal einen Remix bauen, denke ich als Beatbauer immer so gerne so.
Ja.
Aber ich kann auch von Del Sol Kanda, der diesen Post gemacht hat, auch total verstehen. Zumal er auf Englisch ist und er unser Deutschrap-Album, was er als Beispiel hier angesetzt hat, da quasi kein Wort versteht und sagt so, ja, ey, aber die Beats, die flashen mich richtig und der Flow, der da drüber rollt, auch das hat ja auch was damit zu tun. Das ist auch ein Teilelement des Songs, wenn der Flow stimmt, wie sie rappen, so,
genau.
Passt eben auch.
Das ist ja auch so ein Phänomen, was wir in Deutschland ja auch haben, wenn wir zum Beispiel französischen Rap hören. Ja, viele mögen ja auch französischen Rap, da gucke ich jetzt auch in Nikos Richtung. Der auch ein sehr großer.
Bien sûr, bien sûr.
Und der ja auch kein Wort versteht, außer wieder so ein paar Basic-Wörter, aber halt die Mucke feiert und halt auch dieses aggressive dahinter oder ne, dieses.
Ja, man kriegt da ja immer so diesen Vibe mit, ne? Genau, dieser Vibe und diese Rhythmik auch in den Wörtern und mit welcher Inbrunst und mit welchem Gefühl und Passion, also diese Leidenschaft dahinter und so, kriegt man ja schon mit, ne?
Ja.
Und das ist eben auch so beim Englischen, ob das Französische oder wie auch immer, türkische Rap hat man auch so, oh, früher in den 90ern auch sehr viel, gerade türkischen Rap, der dann rüberkam, so Boom-Bap-Style, der so, oh, das ist krass, ey, ich verstehe kein Wort, aber die Typen sind irgendwie dope. So.
Ja, ja.
Die Musik, die transportiert das so in meinen Kopf, so, das ist schon geil. So. Andersrum gibt es mit Sicherheit auch. Nico, du sprichst ja auch mit vielen Rappern und allen Leuten, die mit Rap-Musik zu tun hat, und du hörst bestimmt auch viele solcher Meinung.
Es ist krass, wie ihr mittlerweile sogar mit Fragen versucht, mich mit einzubinden, weil ich die ganze Zeit draußen bin. Ihr macht hier meinen Job. Ich bin heute fassungslos.
Warte. Wir wollen einfach nur der Gemeinschaft da draußen zeigen, wir sind ja zu dritt hier.
Ja, aber es ist beeindruckend zu sehen, wie ich hier quasi rechts am Straßenrand abgesetzt werde, während ihr weiterfahrt und euch die ganze Scheiße hier gegenseitig erzählt. Und es funktioniert hervorragend, ich bin sehr glücklich darüber. Aber ich kann hier auch so schön still sein, weil ich eigentlich relativ alles von dem genauso sehe. Ich bin auch damit groß geworden, dass die Mucke erstmal wichtiger war als der Text, weil ich den als kleiner Junge eh nicht ganz verstanden habe und dass damit das Instrument ein weiteres Instrument war. Eine Farbe, ein Flow, der mich dazu gebracht hat, dass ich das geil fand. Aber irgendwann über die Zeit bin ich natürlich auch dazu gekommen, dass einfach ein guter Rapper, der Punches verteilt, und also auch nicht nur irgendwie gegen imaginäre Gegner, sondern einfach auch on-point rappt und on-point Themen liefert, auch unheimlich spannend sein kann und der Beat da manchmal dabei gar nicht so relevant ist.
Es ist ja auch im ob jetzt wieder dieser Hate
auf diesen... Das hat nichts mit Mainstream
zu tun. Nein, aber trotzdem...
kann ich dich gleich ausbremsen.
Nee, ich wollte ein anderes Wort auch sagen, auch nicht Mainstream, aber trotzdem sagen ja auch viele Künstler trotzdem, ich passe mich musikalisch dem Zeitgeist an, weil ich mit meinen Wörtern, die ich da spreche, rappe, singe oder wie auch immer, einfach eine große Menge Menschen erreichen möchte. Also nehme ich das halt in Kauf, dass ich musikalisch mich so ein bisschen dem Zeitgeist füge.
So wie Nas halt damals.
Ja, ja, genau, stimmt.
Ja,
ja, kann man so sagen. Nas, the worst beatpicker of all time.
Ja, nicht der Einzige, ne? Aber damit schafft man ja auch, also wenn man sagt, das ist so, okay, ich möchte einfach viel mehr Leute erreichen, also passe ich mich dem Zeitgeist, füge ich mich dem Zeitgeist, damit generiert man dann ja auch irgendwie so stilistische Luftschlösser irgendwie so. Man verbreitet quasi, wenn Nas nehmen, der pickt dann irgendwelche Beats und sagt so, hey, das ist der neue Nas. Und alle sagen, ey, okay, dann machen wir jetzt auch so eine Beats, weil wir wollen ja auch so sein wie der neue Nas.
Ja.
Und das ist dann so ein Kreislauf, der entsteht und dann so eine Teufels... Brut.
Also ich finde, die sollten lieber wie die neuen Soul Brother sein. Einfach mehr Soul machen, mehr Boom Bap machen. Und ich würde sagen, lass uns mal einen Track spielen. Nico, was sagst du?
Ist schon wieder so weit, wirst du schon wieder raus aus dem
Ding? Ja, lass uns doch gleich einen Track spielen. Ich wollte gerne nochmal den Del Sol Kanda nochmal einen Track von uns um die Ohren hauen und ihn nochmal danken für seinen Tweet. Und natürlich auch, dass er die Platte gekauft
daher,
hat.
Daher weht der Wind. Ja, dann leg mal los. Was willst du denn spielen?
Ich würde sagen, da wir...
Naja, wir machen wir ein bisschen Eigenwerbung, oder?
Ja, machen wir ein bisschen Eigenwerbung. Spielen wir jetzt Beats by the Pound. Von uns. Zusammen mit Large Pro und Natsu.
Hier bei Love and Hate. Bis gleich.
Backspin. So. Nico, wir lassen dich wieder am Straßenrand sitzen, würde ich sagen.
Krass, jetzt darf ich nicht mal mehr die alte Zwischenmoderation machen.
Nee, du wärst direkt weggeblendet.
Ich bin raus hier, okay. Oh, gut.
Oder? Über wen redest du, Bass? Wir sind doch nur zu zweit hier im Studio.
Love and Hate mit Dan und Bass. Und Nico ist raus.
Und Nico sitzt neben uns und freut sich, dass wir ihn den Job klauen.
Ja, genau. Das ist ganz gut. Kann ich meinen Rechner ein bisschen aufräumen nebenbei?
Aber es gibt ein Thema, Es gibt ein Thema, da muss man sich gar nicht die Frage stellen, oder wir behandeln jetzt ein bisschen beleuchtend Thema, da muss man sich gar nicht die Frage stellen, ob man den Song geil findet, weil die Lyrics cool sind oder ob die Beats cool sind, weil es geht nur um Beats. Es geht um die Beatmaker-Szene allgemein, wo ich einfach mal ein paar Worte verlieren wollte darüber.
Na, ich bin gespannt.
Ich bin gespannt. Ich war auch vor ein paar Tagen, am 12., nur mal vorweggenommen, am 12.10. Fand in Hamburg, im Stellwerk in Hamburg, in Harburg, das Dig and Sack Beat Battle Championship, die Championships fanden da statt. Da waren eine Handvoll Beatmaker am Start, die ihre Beats präsentiert haben, unter Aufsicht einer Jury. Unter anderem war aber auch die Crowd, war ein Teil der Jury, ja, die mit abstimmen konnte. Und da konnten sie ihre eigenen Beats präsentieren. Und denen wurde auch ein Pflicht-Sample sozusagen untergejubelt, paar Tage vorher, woraus sie einen Beat machen konnten. Und okay, dann damit auch die Leute, die da waren, beziehungsweise die es im Internet verfolgt haben, ungefähr wissen, was da so ein bisschen auf sie zukommt und auch das so ein bisschen interessanter zu gestalten, dass der ein oder andere Beatmaker halt den gleichen Beat hatten oder relativ spät ein Sample bekommen hatten, um daraus was zu machen. Aber allgemein, Beatmaker-Szene in den letzten Jahren ja immer mehr an, finde ich zumindest im Underground, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und ich betrachte das immer bei den Releases. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe immer mehr, es kommt extrem viel Instrumental-Rap, wollte ich fast sagen, Instrumental-Hip-Hop-Musik auf den Markt und die richtig an Qualität auch richtig gewinnt. Und nicht einfach, wie man sagt, ja okay, dann releasen wir so Instrumental, so wie ein Rap-Album, ja auch schon fast gang und gäbe ist im Underground oder auch in zeitgeistigerer Musik oder Mainstream, dass man sagt, wir releasen nicht nur das reine Rap-Album, wir releasen auch das Instrumental, die Instrumental-Version. Aber das hat mit Beatmaker-Alben ja nur annähernd was zu tun. Ne? Beatmaker-Alben sind ja darauf spezialisiert, dass man den Rapper oder den Rap oder Gesang oder was auch immer gar nicht erst vermisst, so, ne?
Ja, was ich, also ich kann ihm auch nur zustimmen. Ich glaube, die Szene ist sehr, sehr, sehr groß geworden und auch von der Qualität her auch mega krass. Also das ist alles, sag ich mal, kompletter Industriestandard, wie ich halt finde. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade, weil irgendwie hat man jetzt als Beatmaker auch so viele Optionen. Du hast ja an Soundpools, kannst du dich ja verlieren drin und auch es gibt so viele Drumbreaks, einfach alles verfügbar über einen Klick. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich fand, so früher war das so ein bisschen mehr, man musste mehr diggen, man musste selber aktiv auf die Suche gehen, man konnte dem Sound noch mehr seinen eigenen Stempel aufdrücken, finde ich, weil viele Sachen, die jetzt released werden, ich will nicht sagen, die klingen gleich, aber das ist halt so ein bisschen, für mich persönlich fehlt dann so ein bisschen so dieses Individuelle. So, man muss
also
da,
ja schon, die, ich weiß, was du meinst, diese Originalität, ja, von der man im Hip-Hop immer gerne spricht, so, ne? Das ist so.
Ist total lustig, dass übrigens 9 von 10 Leute, die mit Boom-Bap nichts zu tun haben, genau das gleiche über Boom-Bap sagen.
Weil's ja, aber das ist
Boom,
ja auch
Boom Chuck, Boom Boom Chuck ist und das Sample, ja klar, aber im Prinzip.
Ja, natürlich, letztendlich ist es ja auch alles nur Boom Chuck, aber trotzdem innerhalb der Boom Bap Geschichte hast du trotzdem irgendwo, du hörst, ob ein Track von Pete Rock oder Premier oder Eric Sermon oder wer auch immer produziert ist. Das hast du, weil wir ja selber ja auch aus dem Boom-Bap-Bereich kommen, da habe ich jetzt nicht so den großen Unterschied, den sehe ich jetzt zum Beispiel bei vielen neueren Producern nicht. So, das soll jetzt kein Diss sein, aber es ist ja auch selber für uns schwer, auch für uns selber so eine eigene Formel zu entwickeln.
Aber ich glaube, das hat auch mit der Generation zu tun. Klar sind es Beatmaker und die samplen viel, also die Beatmaker-Szene, das ist sehr, sehr viel Sampling und dann wird natürlich auch ein bisschen sehr viel mit eingespielt, also eine Mischung aus, ja, selbst einspielen und sehr viel Sampling. Und ich denke ja auch, dass da sehr viel mit Libraries gearbeitet, weil es einfach dieser Zeitgeist ist, auch im Underground. Und dieses Diggen, klar, sehr viel gedickt wird, aber auch das nicht Hauptpriorität hat, wo man sagt, so man findet durch das Dicken und durch die Musik, die man in den Plattenläden findet, findet man seine eigene Originalität und präsentiert die dann mit seinen eigenen Beats. Und heutzutage ist es aber auch so, dass sich viele Beatmaker, aber auch Libraries und alles, das befruchtet sich alle so untereinander gegenseitig. Mhm. Und dadurch klingt alles auch sehr, nee, eintönig will ich gar nicht sagen, das wäre jetzt das falsche Wort. Das klingt schon sehr nah beieinander, so, ne? Wie du schon sagst. Das kann auch ein bisschen langweilig werden auf die Dauer, was ja alles sehr, sehr jazzig ist, sehr vibig, sehr langsam, sehr lo-fi. Das sind so diese Dinger, die so für diese Beatmaker-Szene sprechen. Also es ist ja wenig Man findet wenig moderne Beats oder so Abtempo-Beats oder so. Es findet immer ein bisschen statt, aber es ist schon so ein sehr, sehr einheitlich. Aber es ist cool.
So. Ich finde es ja cool. Letztendlich geht es ja auch nur so eher um so Nuancen, sag ich mal, so, die da halt den Unterschied ausmachen. Klar, ansonsten wäre es auch kein Boom-Bap mehr so oder kein Jazz, Hip-Hop oder whatever.
In der Beatmaker-Szene spielt der Beat, der so direkt in die Fresse knallt, weil das auch als tragendes Element dann für der Rhythmus als Beat und der Rhythmus in dem Rap an sich, das so ein bisschen verschmilzt und den Sample dann so mitnimmt. Das findet da ja auch gar nicht mehr so statt. Also in der Beatmaker-Szene ist ja auch, dass die Beats zwar irgendwie drücken und knallen und cool programmiert sind, aber schon eher so eine Homogenität mit den Samples und alles, weil halt der Rap fehlt. Du musst halt gucken, dass du mit den ganzen Samples und Gespielte musst es interessant machen. Ja. Und das ist auch cool. Man hört immer wieder Postpartum, Gruß geht raus an das Label, da findet viel Beatmaker-Szene statt und das ist auch mal ganz, wenn man die Sachen so hört oder One Two und Flo Filz und alle so sind bekannte Namen, das ist auch krass von den Namen, wenn ich immer sage, ey, die ganzen Mainstream-Rapper-Kids und alles, die kennt kein Mensch vom Namen her, noch nie gehört, das ist noch krasser in der Beatmaker-Szene, da sind Leute so, nochmal undurchdringlicher Dschungel an Namen, so, mal gucken. Aber bei Backspin findet ja auch eine Beatmaker-Playlist statt, die ganz cool ist. Da kümmert sich auch der Alexios drum.
Nicht mal das kann ich mehr mit einbringen hier. Ich sage jetzt gar nichts mehr.
Ach so, er wollte auch was sagen. Ja, Nico, nee,
mach du weiter. Es ist spannend.
Nee, das war.
Erzähl von der Liste. Ich wollte, du redest die ganze Zeit von Beatmaker und Beatmaker-Szene. Und du bist Redakteur bei der Backspin und erzählst nichts von Backspin That Shit. Der.
Backspin That Shit, genau. Alexios, Gruß geht raus an den Dude. Kümmert sich auch jede Woche um neue Releases in der Beatmaker-Szene. Da gibt es eben dann auch eben eine schöne Playlist, die man folgen kann bei Spotify, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und wie gesagt, es ist halt interessant. Ich finde es ganz, ganz witzig, gerade sehr spannend für Leute, die mit Rap zwar viel anfangen können, aber die auch gerne einfach so chillige Musik hören.
Ja, definitiv. Ich mag auch dass ich da durch die Generationen hindurch mittlerweile ja verschiedenste Arten von Producern und auch von dem, wie sie ihre Mucke machen wollen, so entwickelt haben und trotzdem sie alle in sich eine geschlossene Szene werden, die auch funktioniert. So, das angefangen bei den Klassikern, die aus den 90ern assoziiert sind und wie du es ja selber sagst und heute ja auch immer noch sehr viele Jungs gibt, die keiner kennt, die im Untergrund immer noch Classic Boom Bap Sound machen, genauso wie eine riesengroße Szene an Menschen, die jetzt halt den progressiven, den neuen Sound machen, die auch in sich voll autark untereinander, was ist hier los, Telefon fällt immer runter, funktionieren. Und dazwischen immer noch das, was irgendwann in den Nullerjahren die ganzen Jay Dilla geprägten Produzenten, die auch immer noch ihren Sound machen und den auch genauso weiterführen. Das ist schon schön zu sehen, dass rein auf dieser Rap oder dann auf dieser musikalischen Ebene dort in jede Richtung einfach weiter produziert wird, weil es nicht automatisch immer darum geht, Erfolg zu haben, sondern sie wollen alle irgendwie geilen Scheiß machen.
Das ist halt also auch so ein Spaßding. Und es ist ich war bei diesem in Hamburg im Stellwerk, diesen Dig & Sack, das war die erste Live-Veranstaltung, wo es so ein bisschen das live präsentiert wurde. Diese Idee, die hinter Dig & Sack steckt, kann ich auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen. Und es ist auch ein sehr, sehr junges Publikum gewesen und ich hatte da auch mit ein, zwei Leuten gesprochen. Vom Gefühl her, du kriegst das ja mit, wie die Crowd so reagiert und wie die tuschelt und redet und wie die sich so verhält. Und das war halt nicht einfach nur so ein Konsumerpublikum, das ist halt eine Veranstaltung, wo du davon ausgehst, ich kenne die ja alle nicht, aber bin da hart von ausgegangen, dass 90% in der Crowd selber Beatmaker sind und nicht einfach nur Konsumenten, die Bock auf Beatmaker-Mucke haben. Ja. So. Und das finde ich auch wieder spannend, weil da finden dann auch wieder ganz andere so Connections statt und man tauscht sich aus und man lästert und man feiert ab und das ist schon so.
Man sagt so, die Snare finde ich voll wack.
Ja,
so.
Nee, gar nicht mal. Ja, vielleicht eher das Gesamtprodukt. Wie gesagt, es war so Dig & Sack, vielleicht kennt das der eine oder andere aus dem Internet, gibt halt so eine Session, wo immer Samples rausgepickt werden.
Und ich glaube, der gute Geschmack ist am Ende das, was darüber entscheidet, weil ob jetzt einer viel oder wenig Liebe in den Beat steckt, das kann man also ich finde, man hört es an einer Stelle mal so, oder man kann es so ein bisschen hören, aber es gibt auch Leute, die stecken zwei Tage in einen Beat und er kann dich trotzdem nicht ansprechen.
Das stimmt.
Das wird immer ein Problem bleiben. Ja. Und deshalb ist diese Szene an sich, glaube ich, auch so ein, also es ist Liebhaberei und das mag ich. So, wenn es dann die Jungs dazwischen gibt, die dann einfach mal einen Hit nach dem anderen produzieren, dann machen sie damit auch Millionen, hängen sich Goldketten um den Hals und gucken sich das Leben, die Seele aus dem Leben und nennen sich Scott Storch und versuchen dann irgendwann wieder ins Leben zu kommen. Aber die hat es auch in jeder Generation gegeben, glaube ich, ne?
Ja, nicht nur im Hip-Hop. Ich glaube, in jedem anderen Genre gibt es genau diese Typen.
Mich interessiert mal, ob DJ Premier irgendwann in seinem Leben mal zu viel an seinem Fame mal kaputt gegangen ist.
Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber es kann vielleicht sein.
Ja,
das hat er so ein dunkles Geheimnis oder so ein dunkles Kapitel in seinem Leben gehabt.
Ob er zum Therapeuten muss oder so, deswegen, man weiß es nicht.
Ja. Wie dem auch immer sei. Ich glaube, wir sind schon am Ende der Sendung, oder?
Ja, richtig. Wir haben noch Platz für einen Track und Bass hat sich da was Spezielles ausgesucht.
Naja, wir bleiben bei dieser Dickens-Sex-Session. Da gab es ein Sample, der den Leuten unter die Nase gerieben wurde, womit sie einen Beat bauen mussten. Den spielen wir an und das eigentliche, das Rap-Pendant dazu, was von Gangsta oder was Premier hat den Sample nämlich auch schon mal benutzt. Und dadurch wurde der Sample halt berühmt.
Also erst gibt's die Blackbirds, Wilford's Gone und dann Gangsta, Say Your Prayers.
Und mein Telefon ist zum 100. Mal runtergefallen, jetzt lasse ich es unten liegen. Das war's mit Love and Hate. Die Sendung, in der ich bisher immer moderiert habe. Ob ich das in der nächsten Sendung noch mache, weiß ich nicht so genau. Mal gucken, vielleicht brauchen die Jungs mich auch gar nicht mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke Dan, danke Bass.
Danke auch.
Danke ihr und bis bald.
Bis dann, ciao.
Peace.